Ist es eigentlich in Alaska immer kalt oder wird es da, also wie sind die Temperaturen? Keine Ahnung. Ist Alaska ein guter Ort, um zu verhandeln? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ja Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine gute Woche. Ja, in Alaska ist es auch sehr heiß. Ich kenne das ja. Ich bin ja hinterm Polarkreis geboren in Russland, obersten Ural. Und wenn da 20 Grad plus waren im Sommer, hat das richtig gestochen, weil die Schicht über dem Globus zu den Polen, die uns schützt, sehr dünn wird. Das heißt, es ist viel unmittelbarer, die Einstrahlung, als hier bei uns in unseren Graden oder dann weiter in Afrika. Und so wechselt das sozusagen im Winter extrem kalt, aber im Sommer auch zum Teil an diesen Tagen extrem heiß. Ich habe ja bei mir in der App, ich habe ja so eine Wetter-App, wo ich die wichtigen Lebensstationen in Punkten abgehandelt habe, also Erfurt selbstverständlich, und schaue mal, was da für ein Wetter kommt. Und natürlich dazu auch noch Vorkuta, also wo ich geboren bin. Und stelle fest, dass der Sommer ganz schön heiß ist insgesamt.
Moment, also
ist ja, in die ganze Woche wärmer als bei uns hier.
Im Moment ist 13 Grad in Alaska, das ist wirklich nicht sehr warm. Naja, heute Morgen
das ist nicht sehr warm, das empfinden aber die Leute ganz anders. Das heißt also, wenn du ein Dreivierteljahr minus 20, minus 30 Grad hast, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation als hier bei uns.
Was ist das jetzt wieder für eine Nummer von Donald Trump, dass er nur mit Putin verhandeln will und das auch noch in Alaska? Kommen Sie da hinterher, was das bedeuten soll?
Ja, der Mann ist ja ein PR-Mann, also macht alles vor Show, und es geht ihm, man muss jetzt wirklich unterscheiden, also es geht ihm wirklich nicht um die Ukraine bei der ganzen Geschichte, sondern um die Zwischenwahlen, die nächstes Jahr in Amerika sind, bei denen der Präsident versucht natürlich seine Mehrheit im Kongress zu behalten. Das sieht im Augenblick nicht gut aus, weil natürlich die Auswirkungen seiner sehr erratischen, holprigen Wirtschaftspolitik zu einer höheren Inflation offensichtlich führen und dann das Ganze stärker zuschlägt. Also im Grunde versucht er, andere Themen abzuräumen, wo er dann sich hinstellen kann, sagen, ich habe Amerika 1000 Milliarden gespart in Rüstungsausgaben, die jetzt nicht in die Ukraine gehen oder irgend sowas. Das heißt also, wir müssen das immer sehen, nicht vor dem Hintergrund, da will jemand wirklich der Ukraine helfen, sondern es geht ihm einzig und allein darum, wie kann ich besser in der Öffentlichkeit stehen. Und da ist natürlich ein Verhandlungspunkt, der in Amerika liegt, das heißt, dass man sich in Amerika trifft, schon ein PR-Punkt, den er sozusagen für sich verbucht. Auf der anderen Seite, ich habe mir ja mal das russische Fernsehen angesehen mit Blick darauf und auch die russischen Zeitungen, vor allem die Kreml-treuen und nahen, wie die Komsomolskaja Prawda. Und die frohlocken natürlich. Alaska ist ja historisch gesehen ja mal russisch gewesen. Auch wenn sie sozusagen für ein paar Peanuts, also für ein paar Erdnüsse, ich glaube es waren 7 Millionen Dollar, die sie bekommen haben von den Amerikanern im 19. Jahrhundert. Und man hat so ein bisschen dazu immer noch die Beziehung, also das sei ja damals nicht für endgültig gewesen, sondern die wollten das noch mieten und eigentlich gehört zu Russland. Also man hat das Gefühl, man würde fast auf dem heimatlichen Terrain auftreten und das sei doch ein gutes Zeichen. Für Putin ist es natürlich sehr, sehr wichtig, in kein Land zu kommen, das sozusagen mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag kooperiert. Er hat doch ein bisschen Angst, wenn er an der falschen Stelle landet. Er ist ja nicht mal nach Südafrika gefahren, zu dem Treffen der BRICS-Staaten. Das heißt also, er hat schon Angst, irgendwo hinzukommen, und da scheint ihm Alaska doch ganz gut entgegenzukommen. Und er hat das Gefühl, wir verhandeln hier auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Ich, Putin und Trump allein, und da werde ich ihn schon über den Tisch ziehen.
Naja, wollen wir gleich weitergehen zu Israel?
Nein, wir müssen bei Ukraine bleiben. Wir sehen ja einfach, das Thema ist wichtig, das wird die Woche natürlich dominieren. Es gibt ja Diskussionen auf allen Ebenen. Was wollen die Amerikaner? Hat die Ukraine wirklich Chance, sozusagen dabei irgendwas zu gewinnen? Geht der Krieg wirklich zu Ende? Gibt es einen Waffenstillstand? Wir wissen es alle nicht. Wir wissen nicht, was da wirklich passiert. Ich glaube, auch Donald Trump selbst weiß noch nicht, was da passiert. Aber er macht das öfter mal. Im Eishockey gibt es so eine Situation öfter mal im Spiel, wenn man überhaupt nicht durchkommt durch die Verteidigung auf der anderen Seite, dann schießt man von eigenen Tor nach vorne irgendwo einen Puck an die Bande ganz vorne und hofft aus dem Gewühle daraus irgendwie vielleicht eine Chance zu bekommen. So sieht das bei mir auch bei Donald Trump aus. Also er schießt erstmal das Ding raus und schaut sich an. Denn er hatte ja eigentlich bis Freitag ein Ultimatum gesetzt. Und haben Sie was gemerkt?
Nee, nichts gemerkt.
Nee, es kam ein bisschen warme Luft und nichts. Und jetzt ist natürlich dieser Gipfel eine Möglichkeit zu überspielen, dass man das, was man da eigentlich konsequenterweise machen müsste, gar nicht gemacht hat. Für uns tragisch, Europa ganz außen vor. Es ist nur die Überlegung, wenn irgendwo was zu bezahlen ist, dass die Amerikaner sagen, das machen jetzt die Europäer. Das heißt, es wird über unsere Köpfe hinweg ohne uns entschieden und wir werden es bezahlen müssen. Das ist im Augenblick die Situation und für die Ukraine erwarte ich im Augenblick nichts Gutes.
Das heißt, der Einzige, der einen Plan hat, ist Wladimir Putin?
Ja, das ist ein alter Geheimdienstmann, der arbeitet natürlich noch mit alten Methoden. Er schaut sich das Ganze an, wo ist seine Chance. Er zögert sozusagen die Entscheidung heraus. Wir merken ja, Donald Trump wird seit Monaten vorgeführt. Irgendwann ist ihm das so vor ein paar Wochen auch aufgefallen. Da hat er ein Ultimatum verkündet, das ging irgendwann bis September. Dann merkte er im Fernsehen und überall kommt das nicht gut an. Die Leute haben das gar nicht verstanden, also hat er das verkürzt. Er hat es dann verkürzt und nicht gehalten, das, was er da gesagt hat. Das heißt also, für Donald Trump geht schon ziemlich viel an dieser Stelle, wenn er sozusagen nach außen hin als der große Friedensstifter dastehen will. Damit möchte er in diesen Wahlen nächstes Jahr punkten. Aber er hat natürlich das große Problem, auf der anderen Seite ist ein mit allen Wassern gewaschener, skrupelloser, über Leichen gehender KGB-Mann. Und da muss man sehen, also allein schon diplomatisch, was da für Unsinn gemacht wird. Also die Amerikaner erzählen, was sie eventuell wirklich erreichen wollen bei diesen Gesprächen. Also Gebietsaustausch, die Ukraine soll auf vieles verzichten, damit da Waffenruhe einkehrt. Das sind alles Details, die man normalerweise sozusagen am Verhandlungstisch dem anderen gegenüber vertritt, aber nicht vorher, wochenlang vorher schon alles sozusagen erzählt, was man als maximales Ziel erreichen möchte. Da kann sich der Putin nur kaputt lachen, wenn er das hört.
Das heißt, die Weltlage bleibt instabil.
Na, das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben eine Zeit, ich will Sie ja nicht erschrecken, am Montagmorgen, so eine schöne sonnige Woche, auch wenn die Kinderchen heute in die Schule gehen müssen, das finde ich ja nach wie vor, also aus meiner Prägung, aus meiner Kindheit, war einmal 1. September, der Stichtag, das wusste man sozusagen, wenn man auf die Welt kam schon, wann man in die Schule kommt, an welchem Tag.
Das
ist jetzt ein bisschen anders, also Anfang August schon in die Schule zu gehen, also in einem Sommermonat, das ist für mich gruselig, aber es ist nun mal so, wie es ist, und die Kinderchen müssen heute antreten. Also da ist schon, eine Woche mit ein bisschen, sage ich mal, nicht nur Sonnenschein bei der ganzen Sache. Nicht alle werden sich freuen an dieser Stelle. Um in das Grundsätzliche, das Große kommen. Wir hatten ja gehofft, nach diesem blutigen 20. Jahrhundert, dass wir im 21. Jahrhundert viel vernünftiger sind und dass die Zeit der Machtpolitik von Imperien, dass das zu Ende geht, nach dem Zerfall Russlands, eines großen kolonialen Imperiums, dachte man, jetzt ist mehr oder weniger alles vorbei, der Westen ist konsolidiert, die Chinesen noch weiter am Horizont und wir stellen jetzt plötzlich fest, 2025, die Zeit der machtgierigen Imperien ist zurückgekehrt. Russland ist ein machtgieriges Imperium. Unter Donald Trump sind die Vereinigten Staaten machtgierig und auch ein Imperium. Und die Chinesen sozusagen versuchen hintenrum Fakten zu schaffen, dass sie möglicherweise Mitte des Jahrhunderts die Nummer eins sind. Das heißt, wir haben eine Zeit und eine Renaissance der Imperien wieder. Und das verheißt uns allen nichts Gutes in der Politik. Also das heißt, die Zeit, wo der Schwächere auch eine Chance hatte, international durchzukommen, weil das internationale Recht ihn geschützt hat, die nähert sich dem Ende.
Also nichts mit Ende der Geschichte.
Nein, das war ein Trugschluss. Wäre schön gewesen, aber es hat nicht geklappt.
Bald 28 Monate dauert der Bürgerkrieg im Sudan bereits an und das ist ja eine Katastrophe, auf die wir zusteuern. Und da also rund die Hälfte der Bevölkerung ist akut von Hunger bedroht, wie die WHO sagt. Und der Fokus ist aber eben irgendwie, Sudan ist so weit weg und das ist ja auch so eine imperiale, eurozentristische Sichtweise. Wir schauen natürlich auf Israel, wir schauen auf den Ukraine-Krieg, aber der Sudan hat mit uns wenig zu tun, aber...
Ja, Sie sprechen das zu Recht an. Eigentlich müsste die internationale Gemeinschaft da viel stärker darauf achten, dass diese schweren Kriege in dieser Form endlich ein Ende finden. Aber die Interessenslagen eben, ich habe es gerade beschrieben, allein schon drei Imperien und Europa wird dabei zerrieben werden. Wir spielen eigentlich keine Rolle, solange wir nicht die Vereinigten Staaten von Europa bilden. Und das heißt, aus einer Hand, aus einem Zentrum heraus dagegen halten können. Also das heißt auch mit unserer Politik, also ein multikulturelles, ein sozusagen aus vielen Staaten bestehender Staatenbund, der stark ist. Das wäre ein guter Entwurf für diese Welt, aber leider, sage ich mal, ist das Ganze auf dem Rückzug und in Europa spricht auch, außer mir, habe ich das Gefühl, keiner mehr darüber. Das wäre die einzige Antwort gegenüber Putins und den Trumps. Afrika ist natürlich weit weg, da haben Sie vollkommen recht. Die Ukraine ist hier direkt in Europa und wenn irgendetwas passiert, wenn Putin weiter auf dem Vormarsch ist oder vielleicht auch die Situation sich in der Ukraine weiter zuspitzt, dann merken wir das an 100.000 Millionen Flüchtlingen direkt unmittelbar aus dieser Region. Das heißt insofern, ja, es gibt eine Abstufung, so grausam sie ist, dass man sagt, das ist weit weg, Nahost ist näher, weil wir natürlich auch ökonomisch ganz anders an dem Öl, an den Ressourcen dort hängen, natürlich auch kulturell an Israel. Da ist einfach das Problem und ja, leider gibt es auch noch eine ganze Reihe anderer Konflikte, wo wir sagen müssen, die Menschen sterben dort einfach und wir schauen zu.
Wir schauen zu, wenn Schulklassen und Familien in Zelten untergebracht sind bei nahezu 50 Grad und humanitäre Hilfe nicht unterwegs ist. Das ist eine Katastrophe und bitter.
Naja, die Zelte sind sogar noch sozusagen das kleinere Übel. Ich meine, die verhungern einfach. Ja. Die meinen jetzt Gaza.
Nee, ich meine, beides, ja. Ich meine, noch bin ich beim Sudan. Ja. Also noch bin ich beim Sudan, ja.
Ne? Ja, dort ist genau so. Also, aber wir die gleiche Situation ist ja direkt vor unserer Haustür hier. Ja. Ich bin ja einer der wenigen Verfechter, der sagt, also egal was da passiert, wenn irgendwann mal diese ganzen Kriege da enden sollten, also im Augenblick gibt es nicht viel Hoffnung, da kann man Israel auch in die Europäische Union aufnehmen, weil es ein Teil von Europa ist eigentlich, das dort liegt und auch kulturell und auch wirtschaftlich in der Hinsicht auch sehr interessant ist. Aber im Augenblick sind wir weit davon entfernt und wir haben ja eine deutsche Politik, die in Nuancen sich verändert hat. Es gibt einen veritablen Streit auch inzwischen in der Union. Söder spielt sich jetzt als Außenpolitiker auf, weil er dem Merz sozusagen nicht gönnt, dass der an dieser Stelle die Reißleine gezogen hat. Merz hat einfach das getan, was wir ja schon die ganze Zeit diskutieren. Ich habe ja schon vor vielen Jahren klar gesagt, Netanyahu ist eine rechtsextreme Regierung. Es ist auch ein Kriegsverbrecher, der da regiert. Und das heißt, die Solidarität mit Israel ist ungebrochen. Diesem Land muss geholfen werden, es muss verteidigt werden. Aber wenn es selbst sozusagen Quelle des Bruchs des Völkerrechts wird, dann müssen wir auch natürlich an dieser Stelle, um glaubwürdig zu sein, sagen, nein, bis dahin nicht weiter. Und diese weitere Eskalation, die sich da anbietet, ich glaube, der Merz, Sie werden ja aus unseren Gesprächen gemerkt haben, ich habe nicht viel Gutes an ihm gelassen in den vergangenen Gesprächen, aber an der Stelle hat er vollkommen recht und genießt meine volle Sympathie, dass er sagt, pass mal auf, wir machen nicht alles weiter, wenngleich auch, sage ich mal, das symbolisch ist, Deutschland liefert für die aktuellen Krimshandlungen der Israelis nicht allzu viel, sage ich mal, es geht mehr um grundsätzliche Dinge, schauen Sie mal, die U-Boote, die Deutschen geliefert haben. Die können mit Atomwaffen bestückt werden. So sind die ausgelegt. Das heißt also, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Aber das betrifft es nicht. Es betrifft wirklich nur jetzt die Handfeuerwaffen und Munition und solche Dinge. Das heißt, da ist der Merz schon richtig. Und er merkt ja auch außerhalb der USA, wo Donald Trump höchstwahrscheinlich immer noch einem großen Immobiliendeal im Gaza nachträumt, die meisten Länder, die entwickelten Länder, mit denen wir Partnerschaft pflegen in der Europäischen Union, außerhalb dessen Kanada, Australien, Neuseeland, würden diese Vernichtung von Menschen nicht einfach mit ansehen. Und insofern für mich besonders tragisch, das jüdische Volk hat sehr großes Leid erfahren müssen. Die Millionen Menschen sind umgebracht worden durch die Deutschen und macht jetzt selbst zum Teil sozusagen eine Politik, die zum Tod von vielen Menschen führt.
Was man immer noch ergänzen muss, dass es natürlich Nichtregierungsorganisationen gibt. Es gibt Proteste, starke Proteste auf den Straßen in Israel. Das heißt, der Großteil der israelischen Bevölkerung oder ein Teil ist nicht einverstanden mit der Politik von Netanyahu, könnte man das so sagen? Oder ist die Gesellschaft auch gespalten?
Ich würde sagen, ein Großteil trägt zwar die Politik, also einer harten Auseinandersetzung mit den Palästinensern, der kritischere Teil ist etwas kleiner, aber grundsätzlich alle Umfragen und alle Reaktionen zeigen, dass man diese Art des Vorgehens in Gaza nicht billig. Das heißt, das ist eine rechtsextreme Regierung, in der auch Rechtsextremisten sitzen, die auch davon träumt, Gaza zu besetzen, zu entvölkern, die Menschen dort zu vertreiben, wo auch immer hin. Ägypten soll sie aufnehmen oder die Arabischen Emirate oder was auch immer, wo auch immer hin. Auf jeden Fall will man es leer machen und dann neu zu besiedeln. Und wir sehen ja auch, unabhängig von diesem schweren Menschenverbrechen, was da passiert, Völkerrechtsbruch, dass in dem Westjordangebiet die Besiedlung in einer Art und Weise vorangetrieben wird unter der Netanyahu-Regierung, dass im Prinzip eine Zwei-Staaten-Regelung, von der international ausgegangen wird, dass das eh noch am ehesten sozusagen zur Befriedung beitragen kann, völlig unmöglich wird. Und diesen Weg verfolgt Netanyahu seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident. Ich habe das über viele Jahre verfolgt. Ich bin ja auch in Israel viel gewesen, auch zu Zeiten von Rabin. Ich weiß noch, wie die Stimmung und wie das Verhältnis damals war zwischen Israelis und den Palästinensern. Er hat alles zerstört und es ist ein Dilemma für uns alle. Es gibt eine Situation, dass die Hamas freut sich, dass Netanyahu an der Macht ist und Netanyahu freut sich öffentlich, dass er einen Gegner wie Hamas hat. Sie begründen sich, die Extremisten, gegenseitig.
Gehen wir mal in eine Region, wo es nicht einfacher ist, aber zumindest überschaubarer, wobei die Frage ist, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt ausgeht und sich jetzt Hasselhoff zurückzieht. Sachsen-Anhalt ist ja, das ist ziemlich nah, oder?
Ja, zumal natürlich immer wieder das, was in einem Nachbarbundesland passiert, also im Osten, für uns ja auch perspektivisch immer die Frage aufwirft, folgt bei uns das Gleiche. Wir haben ja eine schwere Situation, das scheint ein Thema am Rande zu sein. Was geht uns sozusagen Hasselhoff an? Ich bin auch kein großer Anhänger von ihm, also ich fand ihn immer so ein bisschen schnarchig. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir sehen, dass in Thüringen nach der letzten Wahl eine schwere politische Konstellation entstanden ist, also keine klare Regierung. Man ist auch auf die Unterstützung der Linken, also der Opposition, angewiesen. Die Auseinandersetzungen mit der AfD haben an Härte zugenommen. Gleiches passiert auch in Sachsen. Die haben es noch schwerer. Die haben eine reine Minderheitsregierung. Und jetzt schauen wir nach Sachsen-Anhalt. Kippt dort das erste Mal sozusagen die Situation so weit um, dass ohne der AfD keine Regierung mehr zu bilden ist oder sie so viele Stimmen holt, dass sie sozusagen den Ministerpräsident stellen kann. Das würde diese Bundesrepublik ziemlich im Kern verändern und zu einer weiteren Spaltung zwischen Ost und West beitragen, weil natürlich im Westen der Widerstand viel stärker ist gegen eine Radikalisierung der Politik, gegen eine Rechtsradikalisierung der Politik. Und insofern müssen natürlich auch viele Menschen im Osten sich überlegen, was da eigentlich passiert. Also es gibt ja neben den verschiedenen, die sich entweder pro oder gegen äußern, gibt es ja viele Menschen, die so dazwischen stehen und sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen, aber so richtig gefällt es mir auch nicht, etc. Das heißt, man muss einfach zu mehr Klarheit kommen. Ich war am Sonnabend zufälligerweise in Erfurt in der Innenstadt mit meiner Enkeltochter unterwegs und bin nicht über den Anger hinweggekommen, weil dort eine Protestdemonstration Rechtsradikaler sozusagen stattgefunden hat. Es war gruselig, ja, mit Trommeln, mit Polizeibegleitung und so weiter. Und dass das so mittendrin in Erfurt stattfindet, an einem unschuldigen Sonnabendnachmittag, das fand ich schon sehr beklemmend, ja. Und insofern sage ich mal, ja, es ist für uns auch wichtig, was in Magdeburg passiert und wer dort Ministerpräsident wird. Und die CDU in Sachsen-Anhalt ist noch viel stärker gespalten als die Thüringer CDU. Das heißt, es gibt auch einen viel stärkeren Teil dieser Partei, auch bei den Abgeordneten, die durchaus sich vorstellen können, mit der AfD zusammen zu koalieren. Die Frage wird sein, ob als Juniorpartner oder als Seniorpartner.
Dann darf man ja auch nicht vergessen, in Thüringen gab es mal eine Alleinregierung, die absolute Mehrheit mit 42% damals hat die CDU geholt und konnte damit alleine regieren. So weit ist ja die AfD gerade jetzt in den Umfragen auch nicht entfernt in Thüringen, oder?
Naja, die Umstände sind immer wer geht zur Wahl, wie viel gehen zur Wahl, wie sind die Prozente, da haben Sie vollkommen recht. Die Mathematik an Wahlabend kann sehr sozusagen unterschiedlich sein und man kann mit relativ wenig Stimmen, relativ wenig natürlich, auch plötzlich die absolute Mehrheit in die Hand bekommen. Die eine Partei fällt raus, die andere kommt rein und nimmt da noch ein bisschen was mit. Also das heißt, an dieser Stelle ist immer auch ein zusätzliches Risiko. Was passiert da eigentlich in diesem Sachsen-Anhalt und wie strahlt das aus und wie strahlt das auf den ganzen Osten aus und wie wird die Stabilität in Deutschland insgesamt, also auf anderen Ebenen auch erreicht. Wir haben ja schon im Bundestag, das hätten bestimmt viele nie geglaubt im Westen, haben wir eine Situation, wo die größte Oppositionspartei blockieren kann und wichtige Entscheidungen, die mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden müssen. Das heißt, das ist ein laufender Prozess in eine Richtung, wo Deutschland auch stark sozusagen an die Wand gedrückt wird. Und ich hoffe, dass die Widerstandskräfte auch in Sachsen-Anhalt ausreichen, dass sozusagen die politische Katastrophe, die man befürchtet, nicht eintritt.
Ja, apropos Widerstandskräfte und Resilienz, wenn man immer nur schlechte Nachrichten konsumiert und die sind ja, von denen sind wir umgeben, dann macht einen das Leben ja nicht einfacher. Wie können wir jetzt resilient bleiben und auch eine gute Nachricht, mal was Positives sehen? Haben Sie heute am Montag was Gutes, was Schönes, was Positives für uns?
Ja, ich würde erst mal sagen, ein anständiger Thüringer wählt keine AfD. Das ist erstmal schon mal für die Resilienz ganz gut. Das heißt, man kann mit vielen Dingen kritisch umgehen, nicht einverstanden sein, aber es gibt eine Linie, die man nicht überschreiten sollte, vor allem auch vor dem historischen Hintergrund. Wir wissen, wohin das führt. Das heißt, diese Art von Patriotismus, der mündet ja immer in Nationalismus. Nationalismus in Europa führt in Krieg. Das heißt, ganz klar, das passiert dann, was sehen wir in Russland, wenn man jemanden dieser Art wählt, hat man ja auch Krieg, das ist vollkommen klar. Und Europa ist auch nicht gefeit davor. Wir schauen mal nach Frankreich, wie da die Wahlen ausgehen, wissen wir noch nicht. Das heißt, also es ist schon vieles in Bewegung. Gute Nachrichten gibt es natürlich immer wieder. Natürlich muss man erstmal sagen, dass die sich in Alaska treffen, der Trump und der Putin, ist erstmal eine gute Nachricht und es ist noch offen, was da passiert. Wir können es nur hoffen, dass es was Vernünftiges passiert. Aber es gibt auch kleine Dinge. Ich habe mir irgendwo mal notiert, aber heute spricht keiner mehr davon. Die Weimarer wird es nicht so sehr interessieren, aber die Erfurter, das Papierwehr soll heute offiziell eröffnet werden, der 11. August. Ich finde auch das Datum allein schon, das ist so ein schönes, in einer Verwaltung, in einer Bürokratie erfundenes Datum. Am Wochenende sind viele Leute spazieren gegangen und konnten nicht über dieses Papierwehr drüber, aber am Montag können sie dann drüber. Also das ist sozusagen völlig an der Zeit, an den Menschen, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei sozusagen gemacht, so eine Geschichte. Ich bin ja mal gespannt, ob die das wirklich heute machen. Trotzdem ist es eine sehr positive Sache. Wir haben Klimaveränderung und wir wissen, im Augenblick haben wir gutes Wetter, aber es kommt auch mal ein Platzregen und es kommt auch mal richtig Wasser von oben runter. Und wenn Erfurt tatsächlich auf diese Art und Weise geschützt ist für die nächsten Jahrzehnte, das wäre wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht.
Wunderbar, mit dieser schönen Nachricht, dann werde ich gleich mal einen Spaziergang organisieren, das Papierwehr am Wasser, das ist ja immer angenehm.
Ja, wir schauen uns das mal an, wir können ja nächste Woche nochmal drüber reden, ob es wirklich an einem Montag, weil sie gerade selber im Termin sozusagen Platz hatten oder wie auch immer, ob jemand von der Politik sagt, ja, ich war im Urlaub und dann machen wir das am Montag, wenn ich zurückkomme, dann schneiden wir das Band durch. Die ganzen Jogger, die ganzen Spaziergänger, das ist ein wichtiger Weg sozusagen entlang der Gera und den sozusagen an einem Montag, an einem Arbeitsmontag zu eröffnen und nicht am Wochenende schon den Leuten die Möglichkeit zu geben, da drüber zu gehen in einer schönen Zeit, auch zum Dreibrunnenbrat rüber direkt auf kurzem Wege. Also ich finde das schon bemerkenswert. Ja. Also die Bürokraten gibt es nicht nur am Papier.
Das ist ja natürlich nicht positiv, aber dennoch, dass es eröffnet wird, ist positiv. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und lassen Sie es sich gut gehen.
Wir schauen uns das mal an nächsten Montag.
Tschüss. Tschüss.